Epic Fail und Fake News. Bei Abteilung Basketball müssen wir uns heute auch mal mit den unschönen Dingen beschäftigen, obwohl sie sind gar nicht unschön, sondern eher lustig und sehr interessant. Das war Alex übrigens, der Seufzer, und das auch zu Recht. Liebe Zuhörer, guten Tag erstmal an dieser Stelle, aber das ist...
Guten Tag.
Das ist eine Sendung, die vielleicht historisch werden könnte. Man muss sich das so vorstellen, wenn Alex ins Büro kommt und es zu mir sagt, König, ich muss mal mit dir kurz sprechen, dann kann das, da habe ich gedacht in dem Moment, okay, jetzt wird's ernst, also er hat vielleicht ein Jobangebot oder was Wichtiges, Privates. Und er sagt zu mir, ich habe mich bei der Trivia vertan im Podcast. Der Kerl hat gelitten und er leidet immer noch.
War eine scheiß Woche für mich persönlich.
Alex, er hat so viel Respekt und auch ja ein bisschen Angst vor der heutigen Folge, weil wir müssen natürlich damit einsteigen mit dem Trivia Gate, wie wir es genannt haben.
Ja, mit den
Fake News aus Launchpad, Alex.
Seite. Alex hat eine tolle Idee gehabt letzte Woche. Er hat einen Trivia mit unserem Hauptsponsor, mit der überragenden Zeitschrift Big, haben wir eine Art Gewinnspiel.
Es ist die beste Zeitschrift.
Ist die beste Zeitschrift weltweit.
Ja.
Und wir haben ja ein Jahresabo verlost für den Gewinner dieses Gewinnspiels. Und die Trivia-Frage von Alex ist nicht lösbar. Und das müssen Sie sich so vorstellen. Siezen wir eigentlich unsere Zuhörer? Ich glaube, wir duzen sie. Ich
weiß es gar nicht. Wir duzen.
Das müsst ihr euch so vorstellen. Alex ist ein sehr, sehr, sehr gewissenhafter Mensch. Also wirklich.
Bisher.
Da wird auf das kleinste Detail geachtet. Dass ihm dieser Fehler passiert ist, ist außergewöhnlich. Alex, wie konnte es dazu kommen? Löst doch bitte mal dein fehlerhaftes Verhalten, deine fehlerhafte Recherche, deine unsaubere Arbeit. Löse sie auf, erkläre sie uns.
Also es liegt hauptsächlich daran, dass ich Österreicher bin. Sonst würde ich Desmond Penninger nicht kennen. Der Kerl tauchte irgendwann in der Liga auf damals, als ich noch in Österreich gewohnt habe und mich mit der österreichischen Basketball-Bundesliga beschäftigt habe. Ein NBA-Spieler, ein früherer, also NBA-Spieler ist ein dehnbarer Begriff, aber er hatte, glaube ich, 10 Spiele für die Orlando Magic, was damals ein Mega-Ereignis war, ein Österreich-Spieler. Und ich, im Zuge dessen ist mir begegnet, dass der auch in Oldenburg gespielt hat. Das hatte ich so im Kopf, dachte mir, eigentlich eine schöne Trivia-Frage, bla bla bla, Ricky Pauling, 6000 Punkte, Penninger, lustige Frage, ich schaue mal schnell nach. Das Ding ist, Penninger war von 2007 bis 2009 verletzt, also der hat nicht gespielt. Und ich habe die Zeilen verwechselt, dieser Zeit, mit dem Beginn von Ricky Pauling und bin davon ausgegangen, obwohl ich zweimal, dreimal nachgesehen habe.
Sie haben sich vielleicht gesehen, das könnte passieren.
Ich glaube nicht mal.
aber sie waren nie gemeinsam in einem Team. Tja. Insofern, also, wie ist jetzt der weitere Verlauf? Wer hat das Jahresabo gewonnen? Gibt es einen Sieger oder müssen wir unsere Zuhörer enttäuschen?
Also der Sieger wurde gekürt, als ich noch dachte, es stimmt. Mhm. Ja, also ich habe da geantwortet, da und das ging auch recht schnell. Also vielen Dank auch
fürs Mitmachen. Es gibt wahrscheinlich immer noch Menschen, die immer noch weiter suchen.
Also dann kam es zu einem Punkt. Ich gehe so auf Twitter, es sind Notifications da. Eine davon. Der ziemlich trockene Satz, Desmond Penninger und Ricky Pauling haben nie gemeinsam im Team gespielt. Vom User Veilchenfeuer, Lukas Feldhaus, schöne Grüße an der Stelle. Danke für den Hinweis. Seitdem...
War eine scheiß Woche für mich persönlich.
Aber Moment, das ist jetzt nicht übertrieben. Also ich mache das jetzt hier nicht, um jetzt hier auf also witzig zu sein. Alex hat wirklich gelitten. Also das ist für ihn ein Desaster. Sowas.
Ja, vor allem in der ersten Kooperation mit der besten Zeitschrift der Welt.
Absolut.
Das hat mich.
Du hast ja auch da gesessen. Jetzt muss ich der Big schreiben. Ich muss das machen. Was soll ich allen Leuten schreiben, die Desmond Penninger geschrieben haben? Du hattest eine wirklich. Also Sandro Waglers Woche war dagegen ein Witz, muss man sagen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Ich wollte auch zurücktreten.
Als Trivia-Beauftragter.
Ich habe Rödel geschrieben. ja, also viele Leute haben geschrieben, viele Leute dachten auch, ich suche Desmond Tenniger. Wenn sich jemand, ich mache das jetzt so.
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt.
Wenn jemand das Gefühl hat, dass er sehr lange gesucht hat und viel Lebenszeit vergeudet
Achtung,
hat.
Achtung, was du jetzt sagst, Alex, das kann
Kannst du dich bei mir melden, wir finden eine Lösung.
Es werden sich vielleicht 500, 600 Menschen bei dir melden.
Nee, es können natürlich nur die sein, die auch eine Antwort geschickt haben.
Ah, okay.
Also
400.
Nein, genau. Also danke an alle, die mitgemacht haben. Wir machen das heute nochmal, wir versuchen es nochmal. Ich glaube, diesmal habe ich eine eindeutige Antwort.
Okay.
Auch wenn ich jetzt schon Angst habe und zittere.
Wir machen das aber später.
Später.
Weil wir natürlich einsteigen. Wir haben ja, das Ding ist ja, dass wir heute so viele Themen haben,
ja,
dass wir kaum Zeit haben, über dein Fehlverhalten so ausführlich zu reden.
So ein Pech aber auch.
Wir müssen dieses fehlerhafte, diese Recherche, die müssen wir jetzt auch wirklich abhaken. Du bekommst ja heute eine zweite Chance. Gut, aber wir haben einen Sieger, ne? Dann können wir den verkünden? Möchte der nicht genannt werden?
Habe ich gar nicht gefragt, also da würde ich zuerst nachfragen.
Ja, okay.
Gratulation. Ja,
genau, Gratulation. Wir lösen auch noch unser Kommentatoren-Tippspiel auf. Das machen wir aber später.
Ja.
Da haben wir alle die Viertelfinalserien getippt und da gibt es einen eindeutigen Sieger, der tatsächlich
knappen Sieger.
Einen knappen Sieger.
Aber eindeutig.
Ja, das gibt auch das werden wir später auflösen.
Ich hoffe, ich habe es richtig rausgekriegt. Ich bin so paranoid.
Ja, stell dir das mal, also das wäre wirklich.
Ja, aber das sind unsere Hanseln, denen kann ich umgehen.
Der Sieger wird dann ein
Trikot. Unsere Hörer respektiere ich.
Ja, okay.
Unsere Kommentatoren
nicht. Okay, wir haben noch zwei Halbfinalserien laufen. Die Sache ist die, es ist Dienstag zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. Das heißt, wenn oh mein Gott, ich finde Sie ja immer sehr schön. Ich finde das toll, dass es in der deutschen Sprache diese Siezen möglich ist.
Du musst auch noch aufpassen auf männlich-weiblich. Ach nee, lassen wir das.
Männlich-weiblich
muss Hörer ich auch. Hörer und Hörerinnen.
Ja, genau. Oder hatte ich noch was von der für die Gleichstellungsbeauftragte? Da kommen wir vielleicht später zu. Das ist ja auch
ein Skandal. Das ist ein schwieriges Thema.
Ja, aber die San Antonio Spurs, die Silver Dancer.
Ja, du hast mir das geschickt.
Die Silver Dancer werden aufgelöst. Die San Antonio Spurs werden keine Cheerleader mehr haben in der kommenden Saison und stattdessen irgendein Event-Team dahinstellen, die dann tolle Akrobatik machen.
Ein Co-Ed-Hype-Team stand da.
Ein Co-Ed-Hype-Team, genau.
Das ist ein super Wort für mich als Englisch sprechen wir.
Auch darüber kann man mal an geeigneter Stelle diskutieren.
Ist dieser Podcast die geeignete Stelle? Das ist die Frage. Jetzt waren wir schon so kurz vor Halbfinale.
Der Podcast ist die geeignete Stelle, ganz bestimmt, aber vielleicht nicht der heutige Tag. Weil wir so viele Themen haben.
Guter Punkt.
Ja.
Guter Punkt.
Aber tatsächlich möchte ich, das ist jetzt kein Witz, was ich sage, würde ich sehr gerne mal mit einer Cheerleader-Lehrerin, weiß ich nicht, von Alba Dancers oder sowas, da haben wir einen guten Draht hin, da haben wir schon mal eine Doku drüber gemacht, einfach mal über dieses Thema reden. Also warum denn mal nicht? Also ganz im Ernst auch, MeToo und Abschaffung von Cheerleadern, weil da guckt man immer nur auf die Bömmels, was weiß ich, keine Ahnung, halt irgendwie mal über dieses Thema reden. Belustigung in der während des Events in der Arena, was man da machen kann. Ich finde das Thema gar nicht schlecht.
Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
Wir sind eine Familiensendung.
Der Machowski steigt uns irgendwann aufs Dach. Okay.
Ja.
Wir haben noch 9 Minuten Zeit bis zu unserem ersten Gesprächspartner. Wir haben 2 Halbfinalserien und wir haben 2 sehr interessante Spiele gesehen.
Ja.
Bayern gegen Bamberg. Muss ich zugeben, dass ich nach dieser Partie nach Hause gefahren bin, habe Euroleague-Finale geguckt, noch die zweite Halbzeit, mehr konnte ich nicht sehen, und habe mir gedacht, wow, was ist das für ein super Basketballspiel, dieses Euroleague-Finale. Und wie schrecklich war das erste Spiel, wo die Bayern gar nichts zukonnten, weil die Bamberger so schlecht waren. Sie waren brutal schlecht. Und sie waren mehr als brutal schlecht. Ich habe das nicht verstanden, weil sie eine Woche vorher gegen Bonn ihre ganzen, nicht alle Baustellen, aber viele Baustellen abgestellt hatten. Die Konstanz im Spiel, der Teambasketball, das war überhaupt nichts da.
Es kommt viel zusammen. Diese Urfrage nach Rhythmus oder Pause. Bayern sind im Spielrhythmus, kann ein Vorteil sein, weil in den Playoffs hast du ja nicht müde zu sein. Sie waren aber, wie man auf Deutsch sagt, undermanned, das haben ja viele gefehlt. Jovic war raus, Lucic war raus, Matsch waren sowieso schon ewig. Also sie waren ja nicht mal komplett und haben trotzdem das abgefeuert.
Und du musst dazu sagen, dass sie dann auch noch in der Rotation mit den gesunden Spielern relativ dünn waren. Also ja. Gavel wenig gespielt und
Bartel hat eine drauf gekriegt.
Bartel hatte frühe Foulprobleme, ja. musste lange sitzen, ja. für King kam. Bamberg hat das überhaupt nicht in irgendeiner Form ausgenutzt. Ich will die Leistung der Bayern nicht
vor allem nicht die von Cunningham. Cunningham hat eine Defense gespielt, ja. auf Wright, gegen Wright. Das war unfassbar. Dazu macht er noch so ein Offensivspiel. Ja. Also
Cunningham, wow. hat sich wirklich extrem heraus
zur richtigen Zeit in Form gekommen.
Ja.
Muss man jetzt echt sagen. Wieder in Form gekommen.
Ist so ein bisschen typisch für so NBA-Dudes, ne? Die so Playoff nochmal drauflegen, ja, und wissen, jetzt ist es bald vorbei, jetzt zeige ich mal kurz, warum ich hier bin.
Kann aber auch ein Grund sein, warum er nicht mehr in der NBA ist, dass die Konstanz halt einfach, ja. auch fehlt, weil wenn er auf dem Level performt, defensiv wie offensiv, dann ist er der beste Spieler der Liga. Also.
Ja, wir werden über diese Serie dann noch später reden. Wir haben ja zwei Gesprächspartner, wie unschwer aus der Beschreibung zu erkennen ist. wobei ich überlegen muss, dass viele vielleicht gar nicht die Beschreibung lesen, sondern einfach ja wissen, der Podcast ist abonniert und dann kommt die Meldung, die neue Ausgabe ist da und sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt.
Das weiß ich auch nicht.
Insofern lassen wir das. Aber wir haben zwei Gesprächspartner.
Aber gute Frage.
Und zu jeder Serie einen Gesprächspartner. Da wird dann natürlich jetzt am Mittwoch Spiel 2 sein. Und für all diejenigen, die den Podcast eben später hören,
so ist die können es dann wissen.
Die wir sind 24 dann, schon aktuell,
das, genau, ist doch was.
Die können dann wissen, ob das, was wir hier besprochen haben, eventuell auch eingetroffen ist. Auch spannend.
Ja, ja, wie es meistens passiert.
Euroleague-Finale war natürlich super. Das vielleicht nochmal abschließend.
Drei Bamberger, die... Also Bamberger, Ex-Bamberger, die wahnsinnig performt haben.
Genau. Und Cousin vor allen Dingen als MVP des
Finalspiels. Des Finalspiels. Also Play of the Game, MVP des Final Fours, wurde Luka Doncic, dein jugendlicher, ja, Freund, würde ich sagen.
Ja, Doncic haben sie natürlich...
Du bist hart mit ihm ins Gericht gegangen.
Im Halbfinale schon. Das heißt hart, aber tatsächlich wurde das Spiel von Real besser, als er draußen war. Also und dann kam er und hatte aber immer einen schnellen Guard an seiner Seite und, ja. dann war das vom Tempo her in Ordnung. Ja. Aber das erste Viertel unter Doncic war nicht gut.
Ja, also das sind immer wieder so Phasen, die er gehabt hat, wenn sie da zu sehr ISO spielen und ja, wirklich alles auf ihn geben. Aber es ist sein Team, also das darf man auch nicht vergessen. Und der Kerl ist 19, das ist unfassbar. Das ist Wahnsinn. Es ist unfassbar. Und klar dribbelt er da lange rum und dann klappt das nicht immer.
Das Tempo ist zu niedrig gewesen,
ja, mit ihm. Ja. Ja, aber trotzdem hat er dann immer wieder seine Momente, ja. wo er halt scoren kann und dann schaust du auf den Boxscore und plötzlich steht er halt wieder bei zweistellig und es fällt, ja. dir gar nicht auf. Also das ist wirklich
toll. Ja. Er war wieder Topscorer hinten raus, er hat wieder 16 gemacht, glaube ich, in beiden Spielen 16.
Ja, und gleich die ersten 6 Punkte oder so im Finale dann. Also
ja, kann der Basketball spielen, aber ich möchte nur manchmal eben auch auch die anderen Spieler, also so ein JC Carroll zum Beispiel, ich meine, der kommt da rein, spielt 9 Minuten und macht 10 Punkte.
Jui.
Auch super still.
Jui.
Also Real hat mir insgesamt als Team viel besser gefallen als CSKA.
Ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass sie trotz dieser Leistung von Melli, weil wenn du einen hast, der so raussticht, und sie haben ja genügend andere, Dixon war ja wieder wahnsinnig hinten raus. Also den Dreier da noch reinnagelt.
Ja.
Er war im Halbfinale unfassbar mit 12 Minuten, 16 Punkte irgendwie so.
Ja, genau, völlig absurd.
Ja. Und also Fener hat mindestens, wenn nicht besseren Kader eigentlich als, ja. Real. Also,
aber von Moskau war ich dann tatsächlich auch,
die waren ideenlos,
negativ überrascht. Ja. Also, ja. ohne Voroncevic ging da gar nichts mehr. Also das hat die, ja. komplett aus dem Rhythmus gebracht. Ja. Die Strategie in der Offense hängt doch sehr stark von dem Stretch-Vierer bei denen ab.
Und sie haben halt keinen Teodosic mehr, merkt man halt auch.
Kein Teodosic, kein Spieler mehr über 2,02 Meter gehabt, nachdem Voroncevic draußen
war. Ach krass, okay, das wusste ich nicht.
Mhm. Das muss ich, meine, Heinz, ja. ist 1,98 und der muss da gegen Reyes und gegen Eddie Tavares und sowas, weil der Tavares ist 22 Zentimeter größer.
Der holt die Rebounds im Stand, das ist so ein bisschen Boban Marjanovic-mäßig. Ja, das ist echt lustig.
Also Euroleague ist vorbei.
Ja, Gratulation an Real, Gratulation an Doncic, Gratulation an Cousin, genau. Melli, Wanamaker, waren,
ich freue mich schon wieder
alle auffällig.
Genau, ich freue mich schon wieder auf die nächste Saison. Ich bin mal sehr gespannt, was im Sommer passieren wird mit Panathinaikos. Mhm. Denn eventuell hängt von dem Thema Panathinaikos und Ausschluss aus der Euroleague eine zweite deutsche Wildcard ab. Beziehungsweise eine deutsche Wildcard, ein zweiter deutscher Startplatz.
Ein zweiter deutscher Startplatz, ja.
Ganz spannende Geschichte.
Im Jahr drauf könnte es die zweite deutsche Wildcard sein, aber es geht ja nur um diese Saison.
Ab übernächsten Saison bekommen die Bayern 2 Jahre eine Wildcard. Genau, und wenn sie Meister werden, 20, so. Soll ja angeblich auch ein zweiter deutscher Startplatz möglich sein. Ja. Weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Ist schwer. Wir wissen ja nicht mal, was im nächsten Jahr passiert. Wir wissen gar nichts.
Das ist That's What She Said in Reinkultur.
Das war nicht That's What She Said. Ich möchte das auch nicht inflationär gebraucht wissen hier. Dieses intellektuell so hochwertige That's What She Said Spiel. Gut, wir werden unseren ersten Gesprächspartner anrufen und mit ihm über die zweite Halbfinalserie reden.
Die hat Wahnsinnsspiel.
Die hat uns wirklich begeistert. Also diese Partie.
Alba Berlin gegen MAP Riesen Ludwigsburg. Danke an der Stelle an beide Teams für diesen Auftakt in die Halbfinalserie. Kann man, glaube ich, mal sagen.
Wahnsinnig.
Ja, da gibt's Szenenapplaus.
Das war richtig, richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Das war natürlich auch ein Offensivfestival. Aber alles, was dieses Thema, diese Serie angeht, werden wir einfach jetzt mit unserem ersten Gesprächspartner besprechen. Und dazu rufen wir den Assistant Coach von Alba Berlin an. So, und da ist Thomas Pech. Grüß dich, Thomas.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Wir können ja auch Ola sagen, ne? Du bist ja geboren in San Salvador, habe ich gelesen.
Genau.
Und das heißt, du kannst Spanisch.
Genau. Leider waren es nur 3 Jahre und
auch nur die ersten.
Spanisch ist dann doch sehr, sehr flüchtig geworden.
Ach so. Ich dachte, das wäre einer, der wäre natürlich schön für Aito, ne? Wenn da noch jemand ist von seinen Assistants, der seine Sprache spricht.
Ich glaube, wir haben genug Spanier bei uns im Verein. Ich fordere die Kollegen auch immer alle dazu auf, mehr Deutsch zu reden und weniger Spanisch. Weil in Spanien ist es auch so, da reden alle Spanisch und nicht Englisch oder Deutsch.
Spanische Timeouts auch, ja.
Ja, ja, genau. Ja. So wie Papa.
Nicht. Ja. Also ich muss, wie gesagt, sagen, ich war nach der Bundeswehr noch 3 Monate in Südamerika. Und ich verstehe schon relativ viel. Sprechen ist schwieriger, aber... wir reden ja auch viel Englisch, also das und Basketballsprache ist, glaube ich, in jeder Sprache ähnlich, ob das jetzt davor Türkisch war oder davor Serbisch bei Sascha, das ist alles gleich. Mhm.
Obwohl Pablo Laso von Real Madrid, der spricht nur Spanisch mit seinen Jungs.
Das machen fast alle spanische Trainer. Mhm. Ich finde, das ist leider etwas, so was ich im deutschen Basketball so ein bisschen schade finde. Mhm. Wir sind halt sehr amerikanisch geprägt und darum redet gefühlt auch jeder Englisch. Aber ich sag immer, im Fußball geht's auch. Also gefühlt jeder Ausländer, der in Deutschland Fußball spielt, spricht Deutsch, nachdem er hier weggeht, weil halt alles auf Deutsch funktioniert. Und das ist im Basketball in Deutschland so ein bisschen anders.
Aber Thomas, unabhängig davon, was ihr Trainer da euren Spielern bei Alba Berlin erzählt, sie verstehen euch scheinbar sehr, sehr gut, denn die Performance in Spiel 1 gegen Ludwigsburg war, ich sag mal, an der Grenze zur Perfektion aus der Sicht eines Trainers, kann man das so sagen? Gab es irgendeine Schwachstelle in eurem Spiel?
Ja, fand ich schon. Also ich fand gerade, sagen wir so, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, dass wir nicht mit der nötigen Energie gespielt haben, die wir eigentlich haben. Oder wie wir eigentlich spielen, von der Geschwindigkeit her, von der mentalen Umschaltschnelligkeit und auch die Spannung. Da haben wir uns so ein bisschen, glaube ich, einlullen lassen. Und das hat Ludwigsburg exzellent genutzt und ist ja dann auch in Führung gegangen. Und ich glaube, dann in den letzten 5 Minuten haben wir nochmal es geschafft, halt das zu ändern. So. Aber sonst muss man sagen, ist dieses Jahr, die Saison schon, läuft schon sehr gut. Also für uns kann man einfach so sagen.
Für dich persönlich auch ein kleiner Unterschied. Du hast letztes Jahr in den Playoffs ja noch als Headcoach gearbeitet und die Mannschaft ja sehr emotional super angepackt und durch die Playoffs gebracht. Wie ist das jetzt für dich persönlich?
Sieg gegen die Bayern war das.
Genau. Wie ist das jetzt für dich in dieser Serie, das von der ganzen Einstellung her, vom ganzen Mitfiebern, Mitfühlen, Mitarbeiten her, ist das was ganz anderes jetzt oder ist es vergleichbar von der Anspannung her?
Ja, das ist schon was ganz anderes. Also ich meine, das war halt eine Ausnahmesituation letztes Jahr, also kurz vor den Playoffs dann zu übernehmen, versuchen, die Mannschaft irgendwie umzukrempeln. Es war auch ein ganz anderer Ansatz. Jetzt ist es einfach, glaube ich, also der Grund, warum es emotional, glaube ich, einfach anders ist, ist, dass das, was man jetzt sieht, nichts, was in 2 Wochen passieren musste wie letztes Jahr, sondern es ist etwas, was sich über die ganze Saison entwickelt hat. Und ich bin jemand, der sagt halt, dass man die Arbeit, die man in etwas reinsteckt, die muss man nutzen, um daraus Selbstbewusstsein und auch eine Ruhe zu finden. Mhm. Und das ist ja, Aito ist ja die Ruhe schlechthin. aber das macht halt die Mannschaft auch aus. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was uns in den Playoffs gerade sehr hilft, dass wir machen die Sachen, die wir kontinuierlich über die Saison aufgebaut haben und verbessert haben. Und das gibt uns einfach diese Ruhe. Und ich glaube, das gibt uns auch die Ruhe im Trainerteam. Mhm.
Hat euch gestern eigentlich überrascht, dass Ludwigsburg so wenig gepresst hat? Ganzfeldpresse, was man ja sonst kennt?
Eigentlich nicht, weil das haben sie gegen uns in allen Spielen relativ wenig gemacht. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir viel zu schnell für sie umschalten und sie gar nicht die Chance haben, wirklich zu pressen. Also sie sind gegen uns eigentlich mehr damit beschäftigt, zurückzulaufen.
Ja.
Und das machen wir dieses Jahr gut. Und ich glaube auch, dass mit dieser Spielanlage wir undankbare Gegner für die Art und Weise, die Ludwigsburg eigentlich spielen möchte.
Mhm. Es gab im Vorfeld und auch vor dem Spiel ein, ich würde es mal fast spektakuläres Interview von John Patrick gegeben zur Spielweise von Alba Berlin, der tatsächlich Folgendes gesagt hat. Wenn du es noch nicht ganz gehört hast, Thomas, wir spielen es einmal kurz ein.
Also es ist besonders, wie die vorbereiten. Es gibt viele internationale Coaches, die diese Saison Alba geguckt haben im Training und die verbringen viel Zeit mit, wie die Fouls provozieren. Off the ball und wie die Hände mit Händen Kontakt machen, und wenn der Gegner reagiert, dann floppen die.
Also dem vorausgegangen ist ja auch noch dieses Zitat auf der Homepage von MAP Riesen Ludwigsburg. Berlin ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen Schützen, mit ihrer Spielweise und den konstant vielen Floppings üben sie die gesamte Spielzeit viel Druck auf die Schiedsrichter aus. Und das hat er dann noch dazu gesagt.
Genau. Und jetzt meine Frage, unsere Frage, Thomas, was meint er genau damit? Und es läuft darauf hinaus, dass er gesagt hat, ihr trainiert quasi Flopping.
Also ich habe das Interview von ihm gestern heute auch schon gehört. Ich weiß nicht, welches Ziel er damit verfolgt, so, aber okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich kann von mir behaupten, im Vergleich zu allen internationalen Coaches, die bei uns im Training beim Zuschauen waren, dass ich bei jedem Training dieses Jahr in der Halle war. Und also wir haben noch nie Flopping oder irgendwas dergleichen trainiert. Ich glaube, Aitos Wert oder Aitos Art, Basketball zu spielen, ist, oder Basketball beizubringen, ist einfach technisch sehr anspruchsvoll, aber sauberer Basketball. Mhm. Und es geht darum, dass man seine Füße bewegt, es geht darum, dass man aktiv ist, es geht darum, dass man gut saubere Blöcke stellt und eine gewisse, sagen wir, Ästhetik in dem ganzen Spiel hat. Ich glaube, dass Basketball, der in Deutschland aber sich über die letzten, also über die jahrelange Zeit entwickelt hat, einfach ein ganz anderer Basketball ist. Also es ist ein Basketball, der extrem physisch ist, der extrem körperbetont ist, der auch oft unsauber ist, aber mehr kampfbetont. Also es geht mehr darum, sich eins gegen eins durchzusetzen, mehr Kontakt durchzulassen, als das jetzt, sagen wir zum Beispiel, in Spanien der Fall ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich hier gerade ändert. Und es geht nie bei uns darum, irgendeinen Foul zu schinden oder zu floppen, sondern es geht darum, versuchen, sauber Basketball zu spielen. Und wenn jemand kommt, der dann halt zu physisch spielt, ja, dann treffen da halt einfach, glaube ich, Kulturen oder Grundgedanken, wie man Basketball spielt, aufeinander.
Also du würdest doch so argumentieren, dass Ludwigsburg selber ja als eine sehr physische Mannschaft, wenn die dann auf euch treffen, auch als physisches Team, sage ich jetzt mal so, dass dann, ja, man versuchen muss, irgendwie die Schiedsrichter auf seine Seite zu ziehen. Kann man das so sagen? Nee.
Nee, darum geht es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, die Schiedsrichter irgendwie zu beeinflussen oder irgendwie sowas. Ich glaube, es geht einfach darum, das Bestmögliche zu tun, um mit dem Spielgedanken, den man hat, erfolgreich zu sein. Und Aito ist jemand, der wirklich für diese Ästhetik, für sauber, also wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Fouls in der ganzen Liga. Über das ganze Jahr also hinweg gesehen. Und wir machen keine taktischen Fouls im Fastbreak, nein, wir müssen rennen. Wir gehen lange Wege, wir müssen rennen, und das ist, was er fordert. Weil er richtig Basketball spielen möchte. Ja.
Wir können es auch einfach einkürzen, Thomas. Egal mit wem ich rede und auch wenn ich morgens mit mir selber rede, beim Rasieren und in den Spiegel gucke, muss ich ganz ehrlich sagen, dass euer Basketball in dieser Saison es verdient hat, tatsächlich auch deutscher Meister zu werden. Auch wenn ich mit Leuten rede, die aus anderen Fanlagern sind, die sagen, eigentlich spielt Alba Berlin den schönsten Basketball der Saison. Ich sage jetzt tatsächlich seit gestern, seit der Partie gegen Ludwigsburg, ihr seid mein Favorit Nummer 1 ab sofort. Wie seht ihr das, dass ihr mit, ja, dass ihr jetzt auch das Gefühl habt, das kann irgendwie das ganz große Ding werden oder ist man so professionell, dass man sagt, das Einzige, was zählt, ist Spiel 2 in Ludwigsburg?
Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen. Ich meine, natürlich träumt man oder denkt man immer vom größten Erfolg und am Ende, glaube ich, sollte das auch von jeder Mannschaft, die in den Playoffs ist oder um die Playoffs kämpft, das Ziel sein. Also jedes Spiel zu gewinnen und im Endeffekt am Ende deutscher Meister werden zu wollen. Mhm. Ich glaube, wenn das Ziel nicht in jedem Punkt drin ist, dann sind wir, glaube ich, im Sport falsch. Nichtsdestotrotz, so wir spielen für uns und sagen wir, eine unglaubliche Saison. Es kommen so viele Elemente zusammen, intern, das, was wir nach außen machen, aber auch, wie gesagt, die Stimmung bei uns in der Mannschaft, im Staff, wie wir arbeiten, wo so viele Sachen einfach zusammenpassen. Und wir haben, glaube ich, definitiv eine Chance dieses Jahr. Aber trotzdem hilft uns das alles nichts, sondern am Ende müssen wir Spiele gewinnen. Mhm. Und man hat gesehen, dass gegen Oldenburg das jetzt kein Spaziergang oder uns irgendjemand was geben wird. Wohl wissen, dass in Deutschland gerade in den Playoffs es viel um Physis, um 1 gegen 1, um mentale Stärke geht. Und jemand wie Ricky Paulding zum Beispiel einfach ganz klar gesagt hat, so, ey, nee, wir wollen hier gewinnen. Und das hat er auch gezeigt in 5 Spielen und hat uns auf jeden Fall an dieses Ausscheiden im Prinzip gebracht. Ja. Und ich glaube, dass Ludwigsburg uns das im nächsten Spiel definitiv nicht einfacher machen wird. Das heißt, für uns geht es jetzt wirklich nur darum, dieses Spiel zu gewinnen. In der Hoffnung, dass man dann halt das zweite Spiel hat und dann vielleicht im Spiel 3 zu Hause 1 gewinnen könnte und die Serie beenden kann. Ja. Aber darum geht's.
Weil du gerade Oldenburg angesprochen hast, ihr hattet ja das beste Defensivrating, die wenigsten Punkte erlaubt, auch glaube ich in der Hauptrunde gegen Oldenburg waren es dann plötzlich 92,3 im Schnitt. Jetzt gestern waren es 87, die Defensive in der Viertelfinalserie. Habt ihr da angesetzt oder warum wurden da so viele Punkte zugelassen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, einmal darf man immer nicht nur die Punktzahl an sich sehen, sondern ich meine, heutzutage geht es ja halt viel um diese Geschwindigkeit im Spiel und generell spielen wir sehr schnell. Das heißt, bei uns fallen mehr Punkte als in anderen Spielen, obwohl unsere Defense nicht schlechter ist deswegen. Aber wenn jemand 86 Angriffe in einem Spiel hat und im anderen Spiel nur 75, dann hat er die Chance, mehr Punkte zu machen.
Ja, klar.
Ja, was ja auch das Defensive Rating im Prinzip aussagt. Da geht es ja immer um die Possession und nicht um die gesamte Punktzahl. Mhm. Ich glaube einfach, dass Oldenburg eine unglaublich offensiv talentierte Mannschaft ist, die vielleicht in der Saison Probleme hatte mit Verletzungen, vielleicht mit Müdigkeit, vielleicht mal keine Lust oder irgendwie sowas hatte, aber mit Paul, mit Mala Basic, mit McConnell, mit Schwetelm, einfach Leute hat, die wirklich talentiert sind, messen, die scoren können. Eine Mannschaft, die sich auch über ihre Offensive definiert. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, Oldenburg hat dieses Jahr kein Spiel verloren, wo sie 90 Punkte oder mehr gemacht haben. Mhm. Das heißt, wenn die einmal diesen offensiven Rhythmus haben und ein Selbstvertrauen haben, dann sind die einfach sehr schwer zu stoppen. Wir haben trotzdem defensiv nicht unsere Sachen so gut gemacht, gerade in den 2 Auswärtsspielen. Mhm. Und das haben wir im Spiel 5 also wirklich viel, viel besser gemacht. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel im 5. Spiel. So. Aber Oldenburg hat offensiv einfach viel, viel Talent.
Jetzt bist du natürlich mit beiden Augen, mit allen Sinnen logischerweise bei eurer Serie und mit der Vorbereitung auf das nächste Spiel natürlich massiv beschäftigt. Hast du trotzdem mit einem Viertelauge auf die andere Serie schauen können?
Natürlich habe ich Bamberg München gesehen, Spiel 1. Also so das gehört dazu, das muss man machen. Letzten Endes ist meine Aufgabe ja auch halt, eine Serie weiterzudenken und da alles Mögliche schon vorzubereiten für eine mögliche Finalteilnahme und einen der zwei Gegner. Mhm. Ein überraschendes Ergebnis.
Ja, will dir gar keine konkrete Frage zu dieser Serie stellen, aber kannst du uns vielleicht so drei Attribute nennen, die dir einfallen zu Spiel 1, Bayern gegen Bamberg, was so hängen geblieben ist aus deiner Sicht?
Also erstmal einfach ein überraschendes Spiel. Ich fand, dass es keine Playoff-Intensität war, wie ich sie vorher in Bamberg gegen Bonn oder gegen München gegen Frankfurt gesehen habe. Also München hat in der Richtung gespielt, aber Bamberg war, glaube ich, nicht mit den gleichen Einstellungen, der gleichen Energie auf dem Platz, wie sie das in der Viertelfinalserie gemacht haben. Was der Coach ja im Nachhinein auch selbst schon gesagt hatte. War ein bisschen überraschend, aber wie gesagt, es ist immer so dieses Vor- oder Nachteile, wenn man nur drei Spieler hat und das andere Team fünf Spieler hat und eine andere Spannung hat. Ich glaube, das kann immer ein Vor- oder Nachteil sein.
Ja. Ihr habt ja auch fünf Spiele gebraucht gegen Oldenburg, dann kommt direkt Ludwigsburg, die, so würde ich es mal bezeichnen, eben ja auch als eine anstrengende Mannschaft gilt, wenn man die gegen die spielen muss. War das jemals in der Saison bei euch, ihr habt ja auch lange Zeit international gespielt, so ein Thema? Hast du da auch Schwankungen bemerkt, was so den Akkustand des Teams angeht, und machst du dir gewisse Sorgen, dass nach einer weiteren langen Serie eventuell dann doch mal der Sprit ein bisschen ausgehen könnte, oder ist das nicht der Fall?
Ja, natürlich, so ist es eine lange Saison. Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Das heißt, ich glaube schon, dass die einfach anders regeneriert als eine ältere Mannschaft. Trotzdem sagen die Jungs ja auch selbst, also ich weiß, dass ein Toni Gaffney das letztes Jahr im Interview gesagt hat, und dass Luke Sigmar das dieses Jahr gesagt hat, das ist Playoffs, da ist man nicht müde.
Also,
das ist so, selbst wenn man müde ist, geht es halt jetzt darum, diesen einen Schritt mehr zu gehen als der Gegner, und das ist auch das, was es ausmacht, ob man jetzt am Ende das Spiel 5 gewinnt oder nicht.
Ich weiß, dass es immer schwerfällt, über einen speziellen Spieler zu reden, weil das Ganze ist ja Team, 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 und wir haben in dieser Saison schon oft über Luke Sigmar gesprochen, über Peyton Siever. Ich würde trotzdem gerne mal eine explizite Meinung von dir hören zu Bogdan Radosavljevic. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wenn der Kerl alle sieben Sinne beisammen hat, wenn der zu 100% fit ist, dass für den eigentlich der gute alte Satz gilt, the sky is the limit. Sehe ich das zu positiv, oder kann der Kerl noch viel, viel mehr, als er bisher in seiner Karriere gezeigt hat?
Definitiv. Also ich glaube, dass das ja das sky is the limit für Bogdan ist, seitdem ich ihn kenne. Also ich glaube, seitdem ich Bogdan das erste Mal in irgendeiner U18 gesehen habe oder U17 WM, ist es genau das. Also er hat den Körper, er hat die Motorik, er hat die Beweglichkeit. Ich glaube, dass er dieses Jahr physisch einen Riesenschritt gemacht hat. Also ich meine, er wiegt so wenig wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere.
Ah, okay.
Wenn er, genau wie du meintest, also ich glaube, wenn er seinen vollen Fokus auf das legt, was er machen muss, kann er definitiv, also es ist für mich vielleicht der beste Center, den wir in der Bundesliga momentan haben können. Nichtsdestotrotz ist es noch ein ganz weiter Weg für ihn, und das ist genau das. Er muss halt diesen Fokus irgendwie finden, und das ist eine Herausforderung, glaube ich, sich nicht ablenken zu lassen.
Dann kann alles passieren. Genau.
Dann kann alles passieren, genau.
Es kann alles passieren. Schöner Schlusssatz, wie ich finde, Thomas. Ich sage alles Gute für euch, für den weiteren Verlauf in der Serie, für die Saison. Das hat bisher super viel Spaß gemacht. In jedem Fall stehe ich dazu. Ihr seid Favorit Nummer 1 für mich auf den Titel, und ihr hättet es auch nach dem aktuellen Stand und dem Saisonverlauf verdient in irgendeiner Form. Ja, muss man schon so sagen.
Herzlichen Dank dafür. Wie gesagt, wir geben uns Mühe.
Ihr könnt euch dafür doch nichts kaufen, wenn der blöde Körner das einfach so daher sagt. Aber vielleicht ist es ja eine kleine moralische Stütze für dich an der Seite, wenn die Mannschaft dann spielt.
Wir freuen uns auf jeden Fall. Danke für die schönen Worte. Und einen schönen Tag wünsche ich euch noch, und wahrscheinlich bis bald in irgendwelchen Basketballhallen.
So wird's sein.
Vielen Dank.
Thomas, gute Zeit. Bis dahin.
Danke. Ciao.
Du kannst das ja einschicken. Die haben ja diese Lockerroom-Aktion. Da kann man so,
ja,
dann
drucken
Sie das aus?
Ja, ich möchte, also ich wollte tatsächlich, ich bereite mich ja auf den Podcast, wie du weißt, sehr intensiv vor. Und auf der Herfahrt habe ich mir gesagt, also eine Sache möchtest du loswerden, dass du einfach Alba Berlin richtig gut findest in der Saison. Also ich finde das wirklich als ganz Konstrukt, als ganzes Konstrukt richtig, richtig gut. Also vom Coach angefangen, der da einfach diese totale Tiefenentspannung ist, dass der auch durch Berlin läuft und irgendwelche Vögel fotografiert.
Karneval der Kulturen jetzt am Wochenende wieder.
Und
bis Carnavalos de Culturos hat er geschrieben.
Ja, bis eben auch bis zu einem Bogi Radosavljevic hin, den ich seit Jahren auf dem Radar habe, genau wie Thomas, wo ich auch immer denke,
wann explodiert der?
Wann, Bogi, wann? Und also die ganze Geschichte dazwischen, MVP hier und Peyton Siever, gutes zweites Jahr. Also mir macht Alba da.
Sie sind fokussiert, sie haben realisiert.
Ja. Ab sofort beginnt der Endkampf.
Das wissen die.
Das wissen die, auch wenn das jetzt Uli Hoeneß war, also der Anti-Berliner in der Hinsicht.
Wir müssen auch das Sean Patrick abschließen in der Hinsicht, weil ich vorher auch schon den kleinen Zuspieler hatte. Er hat ja auch noch Bezug genommen auf die Verletzung von Siever in der Pokalquali, als da der Pick gestellt wurde. Ich weiß nicht mehr von wem. Kannst du dich erinnern an die Szene?
Nein.
Und da lief er in den Pick und es ging halt drum, ist das ein Moving Pick oder nicht. Und da sagt John Patrick ja auch, dass das gefloppt war und er sich beim Floppen verletzt hat.
Siever hat sich selbst verletzt. Und solche Dinge ist wie in dem Weißen Haus in den USA ein bisschen Fake News aus Albe-Seite.
Also dieses Interview von John Patrick mit seiner, mit der Inhalt, das worum es geht, kann man Flopping trainieren, bis hin zu der Tatsache, dass er sich jetzt quasi unmittelbar vor Beginn der Serie gegen Alba Berlin dazu äußert, birgt so viel Explosionsstoff, finde ich, dass man das.
Man muss ja auch erwähnen, er flog raus noch.
Während er flog der noch raus, Halbzeit, genau.
Also technischen.
Dieses Thema werden wir natürlich nicht nur heute behandeln. Also das ist so spannend, wie ich finde, und so, ich meine, man stellt mal vor, das würde jemand in der, ich sag mal, von unserer Fußball-Bundesliga, wo jede kleine Ameise zu einem Elefanten aufgepustet wird.
Eine scheiß Woche für mich persönlich.
wenn das ein Trainer über eine andere Mannschaft behaupten würde, was da wird der Baum sowas von brennen.
Ja.
Also, wie gesagt, ich.
Also, ging es nach hinten los, man weiß nicht, es schwingt so viel mit. Es gibt dieses Viertelfinale 5 gegen Ulm letztes Jahr, da flog er auch raus, es war eine ähnliche schiere Besetzung, es sind so viele Themen, die da rumliegen.
Also bei John Patrick,
ein bisschen schade.
Er hat eine super Saison bisher, er ist Coach des Jahres der Champions League geworden, er hat mit seinem Stil und seiner Art sicherlich eine der idealen Formen gefunden, in einer guard-orientierten Liga wie die BBL eine sehr, sehr starke Mannschaft aufzubauen. Also wenn da gar nichts dran wäre und wenn dieses Thema völlig, komplettamente aus der Luft gegriffen wäre, würde er es nicht sagen.
Also das Einzige, an das ich denken musste, ist mit spanischem Trainer und so weiter. Es gibt natürlich auch einen Rudy Fernandez, es gibt spanische Spieler, Rubio, die auch
Flopping-Weltmeister, meinst du jetzt?
So drastisch würde ich es jetzt nicht formulieren, aber wo es eventuell eine Tendenz gibt, dass sie mal einen Foul verkaufen. Mhm. Also es ist schon ein spanisches Ding irgendwie so. Oder ein also in der NBA sagen sie ja die.
Pass auf, was du sagst, Alex. Es wird das Internet vergisst nichts, wenn du mal in Spanien Urlaub machst und plötzlich.
Glaubst du?
Menschen dich erkennen. Bist du nicht Alex Dechand aus der Podcast? Hast du nicht gesagt, wir floppen? Soll ich dir mal zeigen, wer hier gleich floppt?
Nee, das.
Muchacho.
Aber sag, dass das nicht so wäre.
Das ist nicht so. Das hast du gerade dir ausgedacht.
Es gibt gewisse Spieler, die spanischen Hintergrund haben in der NBA. Wobei, da ging es eher sogar um die Eurospieler, weil Ginobili macht das ja auch. Und da ist natürlich kein Spanier, ist Argentinier. Der macht das auch gern. Also, dass Ginobili gern floppt, das ist ja wohl kein.
Also das Loch, in das der Dächern fällt, wird immer tiefer und er gräbt es immer weiter und weiter. Ich finde das spannend, erzähl ruhig weiter. Wer floppt noch so?
Da fehlen mir echt die Worte.
Welche Nation ist noch bekannt für Flopping? Dreck Klischee. Italiener im Fußball. Ja, war ja jahrelang, gab es ja ein YouTube-Video nach dem anderen, wo die da im Strafraum sich alle hingeschmissen
haben. Oder Zlatan gestern.
Zlatan. Schweden.
Schweden.
Schweden, die Flopping-Nation Nummer 1.
Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
Deswegen sage ich ja, Alex, das ist ein so sensibles Thema.
Ja,
das stimmt. Weil wir auch, selbst wenn ich, der nun.
Also nur um das klarzustellen, ich hatte eine Assoziation, als ich das Wort hörte, internationale Coaches bei einem spanischen Trainer. Das war die Assoziation, die ich hatte, weil ich dann an diese Sachen denken musste. Ich habe nicht gesagt, jeder Spanier
floppt. Jetzt will er schon den ersten Rettungsring zugeworfen haben. Von mir kommt der nicht. Also, Flopping ist ja auch sehr schwer zu erkennen. Selbst in Wiederholungen, in berühmten verlangsamten Wiederholungen, kann das, also haben wir ein, zwei Szenen gehabt im Viertelfinale, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war. Bamberg-Bonn habe ich zweimal gemacht.
Aber wir sagen, dass alle Bamberger floppen.
Nein, nein, da war auch irgendein Flopping dabei. Ich glaube, es war von Subcic, ganz zu Anfang des Spiels.
Wir sagen, dass alle Bonner floppen.
Nein.
Aha, okay.
Ja. Aber das Thema ist spannend, ne? Also Flopping. Apropos, wir müssen anrufen.
Ja,
Wir müssen anrufen bei unserem zweiten Gesprächspartner. Wir wechseln die Serie. Nee, wir wechseln sie gar nicht so direkt. Wir werden ihn direkt mal zu dem Thema befragen. Weil auch er ist Assistant Coach. Auch er kennt sich natürlich mit der anderen Serie aus. Die Rede ist von Stefan Weißenböck, dem Assistant Coach und Individualtrainer vom Borussia Bamberg. Und da ist er. Grüße nach Bamberg. Hallo Stefan.
Ja, hallo. Servus.
Stefan, wir haben gerade mit Thomas Pech gesprochen von Alba Berlin. Da ging es um diese Geschichte, die John Patrick so ein bisschen ins Rollen gebracht hat vor dieser Serie. Nämlich, dass er den Berlinern vorwirft, tatsächlich relativ deutlich gesagt hat er es, Flopping zu trainieren. Kann man das überhaupt? Was ist denn das für eine Geschichte eigentlich? Kann man Flopping trainieren?
Ich glaube, das muss man sogar trainieren. Ich glaube, jetzt nicht um irgendwo was zu erschummeln oder zu erschwindeln, sondern auch am Spieler die Technik beizubringen. Pass auf, wenn jemand vor allem im Low-Post mit der Schulter in dich reinrammt, dann kommt irgendwo der Zeitpunkt, wo man das nicht mehr halten kann. Mhm. Und da gibt es die toughesten Leute, die dann noch einen Kontakt halten und noch einen Kontakt halten und am Ende bist du da aber immer zweiter Sieger. Mhm. Und irgendwo gibt es den delikaten Zeitpunkt, an dem man dann auch mal vielleicht nicht unbedingt zeigen muss, aber das auch nutzen muss, dass der andere mit Brachialgewalt in einen reinrammt. Ja. Und also wenn du mir jetzt fragst, wie würde ich das trainieren, also ich mache das nicht oft, aber manchmal versuche ich schon am Spieler beizubringen, dass auch wenn er dich nicht umrammt, dann lass dich von ihm umrahmen. Du spiel nichts dazu, spring nicht weg und mach kein Theater, sondern versuche eine gute Position zu halten, die Hände wegzutun, mit der Brust sauber und hart ein bis zwei Kontakte zu halten und wenn dann immer noch Ringkampf ist, dann musst du auch mal dich umrennen lassen, ja, wenn man das so ausdrücken kann.
Wobei ich das fast nicht als Flopping bezeichnen würde. Also das ist.
Nein, das ist sicher kein Flopping. Also da geht es um Charges anzunehmen. Mhm. Also Floppen trainieren, weiß nicht, ob man das macht oder machen muss. Ja. Ja.
Wir kommen aber zu eurer Serie, denn da gibt es ja genügend Gesprächsstoff. Eure Spieler, die Bamberger, die sind ja fast schon ohne Berührung des Gegners am Sonntag umgefallen. So wenig Energie war da zu spüren. Wie habt ihr diese Nachbearbeitung der Partie mit der Mannschaft? Du kommst gerade vom Training. Wie habt ihr das durchlebt? Kann man eigentlich das trainieren, was der Mannschaft da am Sonntag gefehlt hat?
Ganz schwer, ganz, ganz schwer. Also wir haben es uns natürlich schonungslos reingezogen, gestern und heute, was wir da fabriziert haben. Es ist nicht zum ersten Mal mit dem Team der heutigen Saison, dass wir aus einem Spiel rausgehen und uns denken, bitte, was war das? Wo waren wir? Oder was ist uns da passiert? Der Kader des heutigen Teams hat diese Aussetzer, das können wir uns schönreden, wie wir wollen, das ist schon öfters passiert und niemand mag es, aber das ist einfach so.
Aber das kann man nicht irgendwo an irgendwas festmachen, das ist so ein Kollektiv-Blackout oder wie kann man das nennen?
Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Wir sind dann einfach deutlich schlechter und es kommen dann Einzelne ein bisschen noch durch, die sich dagegen auflehnen können, das sind auch so Typen, die dann ja, so wie Hackett oder so, die sich dann noch ordentlich auflehnen können, weil die auch physisch noch irgendwen dann attackieren können und weil die diese Spielweise halt beherrschen. Mhm. Aber andere fallen dann ab und wir haben dann das Problem. Und das haben wir jetzt wieder gehabt. Ich glaube aber, dass ein Großteil auch die Qualität von Bayern war. Die haben jetzt drei Spiele Spiele hintereinander mit, erst mit 30, dann mit 20 und gegen uns im Prinzip auch schon mit 30 nicht gewonnen, aber geführt. Da war das Spiel vorbei, Ende drittes Viertel. Und das kam natürlich dazu. Also jetzt nur von unserem Unvermögen zu sprechen, ich glaube, das wäre ein bisschen verfälscht, weil München wirklich sehr, sehr gut war.
Das, ich bin auch seit Sonntag natürlich ständig bemüht, das auch in beide Richtungen klarzustellen. Also dass es nicht nur natürlich aufgrund der schwachen Leistung von Bamberg war, sondern auch aufgrund der sehr guten Leistung, vor allen Dingen natürlich auch so einer sehr starken individuellen Leistung von Cunningham zum Beispiel, die Bayern ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen haben. Trotzdem war es irgendwie so offensichtlich und auch so überraschend, dass eine Woche nach der doch recht intensiv und ja gut geführten Serie gegen Bonn da wieder so ein Aussetzer kam, zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, euer Team müsste es eigentlich jetzt verstanden haben, wenn die Bayern ohne Lucic und Jovic spielen, dass das der ideale Zeitpunkt ist, um zu attackieren.
Also aus unserer Sicht sicher. Wir waren selber überrascht, dass einfach nichts geht. Wir konnten nicht laufen, nicht springen, nicht verteidigen, nicht werfen, nichts. Und eigentlich fast niemand konnte irgendwo das aufs Parkett bringen, was er kann. Und als Kollektiv schon gar nicht. Ich glaube aber nicht, dass die Ausfälle von Jovic und Lucic ein Faktor waren, weil der Rest so gut war. Dass das an dem Tag wurscht war. Also über eine Serie, vielleicht wirkt sich's aus, aber es war am Samstag egal. Das Kollektiv, und das hat man auch auf der Bank der Bayern gesehen, das war so gut und eingeschworen, das muss man auch anerkennen. Ja. Und man muss natürlich bei uns einiges besprechen und wir haben das leider heuer immer wieder mal gehabt und das ist so. Und wir werden es hoffentlich auch wieder schaffen, das wieder umzudrehen. Aber auch Hut ab vor dem, was die Bayern gezeigt haben. Ja, so leid man tut, das war richtig gut. Ja.
Wie siehst du denn diese alte Frage nach Rhythmus versus Pause? Also ihr hattet den Sweep, die Bayern haben 5 Spiele gehabt, Bayern spielt ja besser.
Klassiker. Ja, genau. Die klassische Frage, die nie wer beantworten kann. Ich bin mir aber trotzdem ein bisschen so vorgekommen wie bei Reut in Spiel 1 gegen Ludwigsburg, wo du denkst, das wird ein gutes Spiel. Und dann kann der eine mit dem anderen einfach nicht mitspielen. Von der Intensität, vom Tempo, von allem. Und wir werden es nie wissen, ob es das war, aber ich glaube, wenn man es ein bisschen umdreht und wieder aus der Sicht der Bayern anschaut, die haben mit diesem Turnaround in Frankfurt dann schon ordentlich Schwung aufgenommen und wir sind mit vielen Erwartungen und mit ganz viel, was wir uns vorgenommen haben, in die Partie rein und sind irgendwo einfach nur erstarrt. Ja.
Wenn du gerade gesagt hast, man kann das eigentlich nicht oder nur sehr schwer trainieren, was der Mannschaft am Sonntag gefehlt hat, was macht man denn dann trotzdem mit der Mannschaft in diesen 2 Tagen, die man zur Verfügung hat? Gibt es da auch sowas wie Einzelgespräche oder wird das alles im Kollektiv besprochen?
Ja, sowieso. Aber ich glaube, man muss mit den Leuten, nachdem wir so oft diese Situation leider heuer hatten, man muss das auch nicht nochmal und nochmal besprechen. Die wissen das ja und die hassen das genauso wie wir. Und genauso wie die Zuschauer, dass das immer wieder passiert. Also denen, die Spieler nervt das ja genauso. Die dann sagen, hört jetzt, da ist schon wieder nichts gekommen. Und auf einmal nochmal wieder einen Schritt zurück. Man kann es schon trainieren, bis zu einem gewissen Grad und vor allem nur bis zu einem gewissen Umfang. Weil wir dürfen natürlich nicht die Leute jetzt da kaputt machen. Aber wir haben schon versucht, in sehr kompaktem Maß auch ein bisschen auf Intensität zu gehen in den 1,5 Tagen, die wir jetzt hatten. Ja.
Also intensiv heißt wirklich auch Vollkraft, Vollpower zu trainieren?
Ja, wir sind schon heute auch ein bisschen in die Richtung gegangen. Ja. Kurz, natürlich kannst du da jetzt nicht 2-3 Stunden in der Halle verbringen und rauf und runter sprinten und die Leute aufeinander loslassen. Aber ein bisschen ging es schon drum, ja.
Du bist ja Individualtrainer und du hast uns ja auch beim letzten Mal schon viel über Ricky Hickman erzählt und über Wurftechniken und alles. Jetzt läuft der Kerl da so ein bisschen momentan rum, als würde die Last der Welt auf seinen Schultern lasten tatsächlich in dem Fall. Also das sieht mir doch sehr stark nach ein bisschen Psychonummer aus, was Hickman da betrifft. Kann man überhaupt ihm da auf der Art und Weise noch Zuspruch geben oder ist das auch eine Sache, wo der Spieler selbst mit klarkommen muss?
Also beides. Wenn es er nicht schafft und nicht das psychische, ja, die Standfestigkeit oder das Vermögen hat, irgendwo sich da zu stabilisieren, ist es schwer, aber man kann ihm natürlich Zuspruch geben und das ist auch nicht nur meine Aufgabe, auch die Aufgabe der anderen Coaches, und das, soweit man das macht, oder soweit man das kann, machen wir das auch. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, der Fehler wäre, einfach da mit einzustimmen in den Tenor der Öffentlichkeit oder der Fans, wo furchtbar hin und furchtbar her. Natürlich
ist man Fans waren sehr radikal nach dem Spiel. Also Fans waren sehr radikal nach dem Spiel in Richtung Hickman, was man so lesen konnte in den Kommentaren.
Ich würde das gar nicht kommentieren. Meine Aufgabe war, auf den drauf zu prügeln. Ja.
Gar nicht. Das ist ja null reflektiert auch. Also das ist sehr viel aus der Emotion. Das macht die Situation natürlich auch nicht leichter. Also ich hoffe, er liest sich das nicht durch.
Ja, sowieso. Er spürt das auch und er hört das auch, aber er nicht Deutsch versteht. Aber natürlich ist es psychisch das Allerschwierigste. Und ich brauche nicht erwähnen, dass alles andere hilfreicher wäre, aber auch damit muss ein Spieler zurechtkommen, auch damit muss ich ihm helfen, zurechtzukommen, und er reagiert auf das auch gut. Also er lässt sich auch in dieser Situation zumindest coachen und ja, vielleicht trifft er dann doch den entscheidenden einen aus der Ecke, der uns vielleicht da plus eins beschert morgen. Ja.
Wir müssen auch mal aus der negativen Ecke raus, Stefan, denn eigentlich war es ja so, dass die Entwicklung bei euch ja positiv war. Also, ich habe am Sonntag das Spiel kommentiert. Ich habe mit dem Satz angefangen, dass ich glaube, dass Bamberg eine 50,1% Chance hat, diese Partie zu gewinnen. Und jetzt ist zwei Tage später und wir reden hier vom Weltuntergang. So ist es ja eigentlich auch nicht. Kannst du uns erklären, also vor allen Dingen aus der Sicht natürlich nach dem Trainerwechsel, das, was uns aufgefallen ist und was so auch kommuniziert wurde, ist, dass Luca Banki so circa 60% des Playbooks einfach mal geschreddert hat und das Spiel vereinfacht hat. Ist das so ein bisschen das Fundament, wo du sagst, darauf, das hat der Mannschaft auch gut getan, deswegen gab es auch positive Tendenz in den letzten Wochen, dass man einfach gewisse Dinge simplifiziert hat?
Das sicherlich. Also er hat es so vereinfacht, alles ein bisschen runtergebrochen, ein bisschen mehr Intensität und ein bisschen mehr Einfachheit und hat natürlich irgendwo positive Kraft versucht einzubringen. Das hat uns allen gut getan, nicht nur den Spielern, auch den Coaches. Und wie gesagt, die Entwicklung war deutlich positiv, die Spielweise deutlich positiv. Vor ein paar Wochen hieß es noch, naja, die Bamberger sollen mal schauen, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. Dann war es sogar heimlich in der ersten Runde. Also so schlecht ist das nicht. Wir neigen natürlich, nach dem Samstag wieder zu reden, war, wie schlimm das alles ist. Aber wenn ich mir die NBA-Playoff-Ergebnisse anschaue, dann sehe ich auch Boston mit 2-0 und dann minus 30 in Cleveland. Oder Houston 1-1 und dann 40. Minus 40. Ja, also, ich weiß nicht, ob das gerade modern ist, aber ich glaube, es ist auch unsere Pflicht, nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht zu sehen. Ja, das war nicht angenehm, aber 0-1 ist 0-1. Wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, zweimal sogar zu Hause mit einer Niederlage gestartet in Semifinalserien der Vergangenheit und haben die alle noch gewonnen. Ja. Die zwei in München wohnen. So ist es, das muss man verstehen und aushalten und
und sich durchkämpfen. Ja, du hast den Vergleich zur NBA gezogen, Stefan. Vielleicht, wenn du Nikos Tsitsis dazu bringen könntest, nach einem Korbleger ins Publikum zu rufen, this is my fucking house, wäre ich dir sehr dankbar. Also das Bild hätten wir noch gerne von ihm.
Ja, ich glaube, das ist der Letzte, der sowas macht.
Alles klar. Alex, hast du noch was? Du siehst so erwartungsfroh noch aus.
Ich habe noch eine abschließende Frage, weil am Sonntag fand ein Spiel in Belgrad statt mit einigen deiner ehemaligen Spieler. Ich nehme an, du hast das gesehen.
Ja, also
das Euroleague-Finale. Davon sprechen wir natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollen zum Abschied noch. Nee, weil Nicolò Melli einfach so eine Wahnsinnspartie gespielt hat, auch wenn sie verloren haben. Aber der hatte Selbstbewusstsein, Causeur, super stark, Wanamaker auch den Impact gehabt. Also natürlich als Basketballromantiker sehnt man sich dann kurz zurück an dieses oder nach diesem Bamberger Team. Es war einfach schön zu sehen, dass die so alle drei so einen Impact hatten im wichtigsten europäischen Spiel des Jahres, muss man einfach sagen an der Stelle.
Unbedingt, unbedingt. Also wir reden alle von den Leuten, die es von uns in die NBA geschafft haben. Und dann schaut man sich das Euroleague-Finale an und die drei Topscorer sind Ex-Bamberger.
Ja. Und, kann man schon mal sagen.
Bei uns, ja, und haben bei uns entweder eine richtig, richtig gute Entwicklung genommen oder aus dem Friseur nochmal richtig Fahrt aufgenommen nach ein, zwei Durchhängersaisonen. Also natürlich ist das, also einerseits zeigt es, wie gut wir hier arbeiten und andererseits zeigt es auch, was wir alles verloren haben an Qualität. Und auch mit dem besten Budget der Welt kann man einige Sachen nicht ausmerzen, vielleicht anders oder verändern und selbst das geht nicht immer gut und wir haben heuer verspürt, wie schwer das ist, mit viel Investment, ich meine jetzt nicht nur finanziell, was Neues hinzustellen und trotzdem haben wir Probleme, das wissen wir alle, die Qualität, oder hatten wir Probleme, die Qualität wiederzukriegen, die wir schon gehabt haben. Ja.
Stefan, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit. Das wissen wir sehr zu schätzen zwischen all dem Stress und Vorbereiten und Trainieren, dass du da noch dich hier zu uns begeben hast. Super Sache.
Leider das auch.
Und wir wünschen alles Gute für Spiel 2. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich werde es mit ausgestreckten Füßen vorm Fernseher verfolgen und mir ganz genau anschauen, was da so passiert. Danke dir. Alles klar. Gute
Danke.
Zeit.
Danke dir, Herrn.
Vielen Dank. Schöne Grüße.
Ciao. Tschüss.
Was hast du gerade noch zu ihm gesagt? Was Österreichisches?
Leiwand war das.
Leiwand. Das haben wir doch schon mal gehabt. Das heißt sowas wie, fahr mal die Leinwand runter.
Genau, das heißt das, ja.
Genau. Also bau den Beamer auf. Sowas.
Genau. Ja. Vielleicht sollten wir Österreich-Trivia einführen.
So, das waren unsere beiden Gesprächspartner. Jetzt kommt der Teil, wo wir... Ja, wir müssen jetzt alle unsere Gewinnspiele auflösen. Neue Gewinnspiele mit unserem Haupt- und...
Ja, mit der besten Zeitschrift der Welt.
Mit unserem Hauptsponsor natürlich, das neue Gewinnspiel.
Bisschen was haben wir noch vor uns. Wir überziehen heute.
Wir machen aber zügig. Wir wollen ja nicht länger als zweieinhalb Stunden werden. Wir fangen an mit der Auflösung des alten Gewinnspiels.
Damit fangen wir an.
Dein Fehl. Trivia-Gewinnspiel.
Ach, das?
Haben wir schon aufgelöst. Das brauchen
wir
nicht.
Ja, aber das wird noch zu Ende aufgelöst trotzdem.
Also es gibt ja keine Lösung, du.
Anders.
Du also was? Sollen wir das Thema
du
noch...
Was?
Ja, ich wollte nicht nochmal zu diesem Thema fehlerhafte Recherche kommen.
Du bist doof.
Was ist das denn?
Doof.
Du hast ein Wort rausgeklippt bei mir. Ich habe doof gesagt, ne? Ja, ich weiß auch wann.
Ja?
Ja, ich muss mir das abgewöhnen.
Da fehlen mir echt die Worte.
Ja, das Problem ist, und ich mache es auch nie wieder, ich gebe hier ein Versprechen ab.
Oh.
Das ist wirklich wahr. Mhm. Ich habe in dieser Saison Dinge gesagt bei Euroleague und Eurocup-Spielen, auf die wir keinen Einfluss hatten jetzt von der Technik her, von Telekom Sport. Wir werden mit einem Feed beliefert.
Die hast du ein bisschen thematisiert.
Die habe ich thematisiert. Grafik, Thema Grafiken.
Kamera.
Wie oft?
Revcam.
Das klingt dann so, als würde ich unser Produkt so ein bisschen doof finden, was natürlich nicht der Fall ist. Ich liebe Telekom Sport. Das ist wirklich Liebe. Das kommt wirklich ganz weit. Das ist ein überragendes Produkt. Nur es ärgert mich, wenn wir da etwas zugeliefert bekommen, wo wir keinen Einfluss drauf haben und das doof aussieht. Aber das mache ich nicht mehr. Ich sage nicht mehr, dass ich Grafiken, Verweildauer von Grafiken, Schiedsrichter, Body, Brustcams doof finde.
Also zusammengefasst können wir sagen, Refcam.
Ich lehne sie einfach nur ab.
Grafik zur Halbzeit mit Shooting Chart.
Ich lehne sie einfach nur ab.
Ja, dieser Shooting Chart.
Kurze Gesamtroster Euroleague.
Ich lehne sie einfach nur ab.
Ich habe aber den Namen rausgefunden, an wen ich mich wenden muss.
Ja?
Ja, aber den darf ich jetzt nicht sagen.
Nee, ich wüsste, ich glaube, ich weiß. Also
du weißt ihn ja sowieso, du bist ja der Head-Off. Aber ich muss mir das abgewöhnen, dass ich, dass mich das so mitnimmt. Und während ich das am Freitag gemacht habe, bekam ich eine SMS.
Wirklich?
Vom Großmeister des Großmeistertums, vom Großmogul der emotionalen Berichterstattung.
Nein!
Ja, ja, ja.
Was
ja,
war? Oh.
Ja, Ja.
Oh, erzähl ich, mehr. Also ja, wir sagen, worum es geht, oder?
Ja, also
die Initialen sind F und B.
Wenn der Großmeister und der Großmogul,
wenn der sich meldet,
der Großwesir der emotionalen Berichterstattung, dir während eines Live-Spiels mitteilt, Junge, du musst ruhiger werden. Dann muss man ruhiger werden. Grüße an Buschi.
Grüße an Buschi.
Jesus, Maria und Josef.
Hast du dir gedacht
wahrscheinlich? Ich habe mir in dem Moment gedacht, okay, vielleicht machen wir das in der kommenden Saison einfach nicht mehr, sondern stehen da drüber. Wenn die Grafiken nur 4 Sekunden stehen, obwohl 825 Wörter zu lesen sind, ist dann auch egal.
Ich gebe dir einfach den Button und du sagst,
ich lehne sie einfach nur ab.
Aber das habe ich mir wirklich vorgenommen. Ich werde ruhiger in der Hinsicht, dass ich mich nicht über Dinge aufrege, die ich nicht ändern kann. Das sollte man eigentlich schon viel früher machen als mit 50. Aber manche Dinge brauchen eben seine Zeit. So, und jetzt rufen wir einen Überraschungsanruf an, wir tätigen einen Überraschungsanruf bei demjenigen, der unser Kommentatoren-Tippspiel gewonnen hat.
Wow!
Und zwar sagen wir noch nicht seinen Namen, sondern wir wollen natürlich erst.
Er ist eh nicht erreichbar, ist meine
auf Prognose. Nummer sicher. Doch, der ist ja erreichbar. Das ist so eine typische Erreichbarzeit. Nachmittags um 3, Pfingstdienstag. Nee, ist Mittwoch, oder? Nee, Dienstag. Da ist er. Da ist der Sieger des Telekom Sport Viertelfinal Kommentatoren-Tippspiels. Herzlichen Glückwunsch, Chris Schmidt. Chris, wie fühlst du dich?
Ja, großartig natürlich. Großartig.
Du hast mit dem sagenhaften Vorsprung von einem Punkt gewonnen.
Auf wen?
Gewonnen vor
uns beiden.
Vor Alex und mir.
Vor euch beiden. Ja,
stark. Du hattest 6 Punkte, wir beide 5. Danach Zander, Sauer, Pinchover mit 4.
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Chris, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen bei diesem Gewinnspiel. Um nämlich das Trikot zu bekommen, das handsignierte Trikot.
Von wem kann ich?
Des Viertelfinal-Topscorers.
Donald Wright, oder?
Ah, er musste den Namen wissen und er weiß es. Das ist ja Wahnsinn.
Ach so, das wäre die Frage gewesen. Okay.
Das war die billigste Trivia aller Zeiten.
Ja, absolut.
Ich wollte noch mal ganz kurz die Kompetenz abrufen. Aber was bilde ich mir ein, bei Chris Schmidt die Kompetenz abzurufen? Beim Sieger
des Tippspiels. Ja, erstens das, wobei ich auch sagen muss, also von Vicky Pauling, der glaube ich die meisten Punkte insgesamt im Viertelfinale gemacht hat, wäre auch nett gewesen. Aber Donald Wright ist auch super. Ich freue mich sehr.
Das heißt, du hättest lieber ein Ricky Paulding-Trikot als das von Donald Wright?
Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht kann ich ja noch eins drauflegen oder so. Nein, ich freue mich sehr. Die Regeln waren ja klar und Donald Wright ist ein super Spieler.
Also sagen wir mal so, Paulding ist wahrscheinlich schon im Urlaub und bei Donald Wright komme ich noch ans Trikot. Das ist. Ja, wie fühlt man sich jetzt? Also du bist überraschend angerufen worden, du wusstest nichts von deinem wahrscheinlich bisher in deinem Leben größten Gewinn bei einem Gewinnspiel. Oder hast du schon mal was gewonnen?
Man muss ja aufpassen, wie man da als Kommentator und Basketball-Experte antwortet. Aber im Prinzip war das ja nicht so unwahrscheinlich, dass man da relativ weit vorne landet bei der Konkurrenz.
So. Dann würde ich doch einfach mal, auch wenn es jetzt kein neues Tippspiel ist, Chris, aber deine Kompetenz nochmal überstrapazieren, indem du uns einfach sagst, wie denn die beiden Halbfinalserien ausgehen. Ist kein Tippspiel jetzt, also wir haben kein neues ins Leben gerufen. Wir wollen einfach nur wissen, was sagt der amtierende Champion.
Das finde ich so extrem schwer, weil gerade die Bayern und die Bamberger so schwankend sind. Wobei Spiel 1 ja schon extrem unerwartet war, wie ich fand. Ich glaube, München wird sich durchsetzen in einer 5-Spiel-Serie.
Okay,
ich glaube, dass Bamberg zurückschlagen wird. Oder 3-0. Also entweder 3-0 oder 3-2 für München.
Oder 3-1. Oder 3-1.
Oder 1-3.
Nein. Ich glaube, wenn sie jetzt Spiel 2 gewinnen, dann machen sie es auch klar.
Also ich dachte, du würdest jetzt hier knackigere Antworten liefern.
Dauert das alles zu lange? Okay, dann Berlin gegen Ludwigsburg, 3-1 Berlin.
3-1 Berlin, okay.
Okay.
Bedeutet.
Und Bayern 3-2 war das.
Bayern 3-2, okay. Ja. Damit wissen wir also, dass Bayern gegen Berlin im Finale steht.
Sollten die beide exakt stimmen, dann organisiere ich dir auch noch ein Trikot. Wenn die
von Ricky Pauling, von Ricky Pauling.
Von Desmond Pinnegar wahrscheinlich, wie der heißt.
Das ist ein schwieriges Thema.
Aber das würde jetzt zu weit führen, Chris. Ja. Aber wenn deine beiden Tipps exakt richtig sind, nicht nur Tendenz, dann organisiere ich dir einen Ricky Pauling.
Oh, wow.
Also 3-2 und 3-1.
Also jetzt wird's
aber... Um ein bisschen Pfeffer reinzubringen, auch einen Bonus. Ich bin ja absolut in der Bringschuld seit letzter Woche, aber auch das würde jetzt zu weit führen. Wollen wir nicht thematisieren, aber das würde ich tun.
Also Chris, also jetzt ist aber mal hier...
Ich fühle mich geehrt. Also wirklich.
3-2 und 3-1.
Ich habe schon Tränen in den Augen.
Es wird immer besser hier.
Also ich hoffe, Wahnsinn. Ich hoffe, wir haben damit den Nichtaufstieg deiner Trierer Mannschaft so halbwegs zumindest emotional kompensieren können.
Oh. Körni, ich weiß gar nicht, warum du da immer so drauf rumreitest. Also ich bin doch lieber vor 5.000 Leuten in der zweiten Liga und gewinne,
ja,
als vor 3.000 Leuten in der ersten Liga und krieg von 34 Spielen 20 Mal auf den Sack.
Ach so.
Wenn es gut läuft. Also von daher ist alles gut in Trier, die Euphorie ist wieder entfacht und wir freuen uns über unsere Zweitklassigkeit und rocken die Pro A.
Okay, okay. Ich wollte nicht in Wunden stoßen, was ich wahrscheinlich jetzt gerade was ich getan habe, okay. Gut, Chris, wir sagen lieben Dank, herzlichen Glückwunsch nochmal mit dem neuen Trikot, vielleicht sogar mit zwei Trikots. Was? Hier, also Wahnsinn. Und
ich freue mich sehr. Also ich habe tatsächlich auch nicht gewusst, dass ich gewonnen habe und ich habe mich wirklich überrascht. Aber ich freue mich sehr. Ich werde es in Ehren halten. Ich werde es wahrscheinlich in meinem Büro aufhängen zu den anderen Trikots.
Und möge es nicht dein letzter Gewinn gewesen sein. Gut. Alles klar. Liebe Zeit. Lieben Dank. Gute Zeit. Auf bald, Chris.
Danke euch.
Jo, bald.
Tschüss. Ciao. So, habe ich auch noch einen rausgehört. Stimmt eh nicht.
Was mit Pauling? Du meinst das Ergebnis, was er getippt hat, stimmt nicht?
Nein.
So weit weg ist er aber nicht von
ihm. Nee, so weit weg ist er eh nicht, aber das ich bereue jetzt schon ein bisschen. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Ich habe so Angst vor der nächsten Trigger, vor beiden.
Pauling ist längst in den USA. Der kommt im September wieder.
Ja, glaubst du, er nimmt alle Trikots mit? Also du meinst, wir
Die signierten Trikots hat er alle mit.
Ja, oder sonst, es gibt keins.
Halt im Oktober. Also wenn das nicht mal die zweite große Fehlleistung der Woche
Attitude.
War.
Gets a short, oder?
So. Neue Trivia mit unserem Hauptsponsor Big, der einzig wahren Basketballzeitung auf diesem Planeten. Auch alle Paralleluniversen
zuerst
eingeschlossen.
Zuerst kriegst du eine.
Ich bekomme eine Big? Nee. Ich habe die Big.
Du bekommst eine Trivia.
Ah, okay.
Und von der leite ich dann die nächste ab. Es geht sehr viel um John Patrick aktuell heute. Er ist schon sehr lange tätig
in Deutschland. Jetzt muss ich den japanischen Namen wissen.
Du solltest vor allem mal abwarten, wenn ich die Frage gestellt habe, bevor du panisch irgendwelche Vermutungen anstellst. Ich
sag, Antwort ist Sayonara.
Er hat ja schon einen Titel gewonnen mit einer deutschen Mannschaft. Welchen? Das ist noch nicht die Frage, es ist zu leicht.
Ja, er war
2010
Pokalsieger.
Nein.
Deutscher Meister. Eurocup-Teilnehmer.
Ein Jahr zuvor vom Eurocup.
Nicht Abstiegs.
Es ist ein Fieberwettbewerb gewesen.
Ach so, die Euro-Challenge mit Göttingen.
Korrekt. So. Danach haben sie Eurocup gespielt, 2011. Ja. Wie weit kamen sie da und gegen wen schieden sie aus?
Das ist keine gute Trivia. Du weißt, dass ich mit Jahreszahlen nicht umgehen kann.
Göttingen hat nur einmal im Eurocup gespielt, da ist es scheißegal.
Ja, sie haben verloren gegen Banvit 83-69 im Rückspiel.
Wie weit sie gekommen sind, reicht schon mal.
Viertelfinale. Nein, Achtelfinale.
Das Achtelfinale
gegen Banvit.
Stimmt möglicherweise sogar, weil es war die Top 16.
Ja, das ist Achtelfinale.
Ach Gott.
Und Banvit ist ja immer für mich der Klassiker. Die spielen immer irgend so ein zweit- oder drittklassiges Event.
Ja. Okay, pass auf.
Was ist die Antwort? Gegen wen?
Ja, das sage ich dir jetzt noch nicht. Wir fragen jetzt noch jemanden.
Ach so, du gehst jetzt in die...
Jetzt gehen wir in die Pro B, okay? Also,
wir gehen in die Probe.
Wir machen jetzt noch eine Zuschauer-Trivia, weil auch das habe ich jemandem versprochen. Jetzt schnauf nicht, das wusstest du.
Ja, aber ich wusste nicht, dass es so schwere Fachfragen sind.
Das heißt, wenn er sie jetzt beantworten kann,
dann bekommt er ein signiertes Trikot von mir.
Wirklich?
Ja, klar, ich habe noch eins zu Hause, steht Körner drauf. Habe ich mal bei einem Medienspiel bekommen. Ist aber BQBBL. Das darf ich natürlich gar nicht mehr sagen an der Stelle.
Ja, das darfst du nicht sagen. Aber so eins habe ich auch. Ich habe ja auch so einen MVP-Trophäe.
Ja, du bist aber das wird jetzt dort. Alex ist MVP des Medienspiels geworden.
Ja, und weißt du, wer uns die Big Trivia-Kooperation verschafft hat? Der MVP des Medienspiels vor mir.
Also, es ist, diese Basketballwelt ist so klein und so überschaubar. Das macht sie so gemütlich und kuschelig. Wen rufst du jetzt an?
Ich rufe jetzt an Lukas Feldhaus, den Twitter-User Veilchenfeuer, der mich geoutet hat auf Twitter bei Pennegargate.
Das heißt, du rufst deinen größten Feind jetzt gerade an.
Nee, wir verstehen uns gut.
Du hast ihm wahrscheinlich ein signiertes Trikot versprochen. Oh Mann, also jetzt Lukas, haben wir noch eine Zug. Ja, da geht's schon los, die beiden unter sich. Hey, sind scheinbar jetzt Best Buddies geworden.
Ich dich jetzt mal durch.
Ja, und also eins muss man Alex lassen, er versteht es prächtig, sich mit euch Zuschauern wirklich also viele Kommunikation zu betreiben, E-Mails beantworten, interaktiv zu sein.
Quasi das Gegenteil von dir.
Ja genau, ich bin da eher der Sozialautist. Aber deswegen freue ich mich umso mehr. Ich begrüße dann hiermit Lukas Feldhaus. Hallo Lukas.
Hallo? Ich bin kein Lukas Feldhaus.
Das ist kein Lukas Feldhaus. Wen hast du da angerufen, Alex?
Habe ich mich verwählt gerade?
Das kann passieren.
Oder also, hast du mir die falsche Nummer geschickt?
Das weiß ich nicht.
Das tut mir leid, dann legen wir jetzt wieder auf.
Alles klar.
Ciao.
Ja, Alex, also ich würde sagen, dieses Fehlverhalten, es findet eigentlich gar keinen. Also wir öffnen die Sendung, müssen über Dinge reden, die wirklich peinlich sind. Und jetzt zum Ende legst du nochmal einen drauf. Also, du hast irgendeinen wildfremden Menschen, von dem du nicht mehr wissen, wer es ist. Vielleicht war es ja sogar.
Drum war der so zögerlich gerade.
Wer war das denn?
Sieht dir mal besser. Ich höre auf mit Trivia, ich trete zurück, mir reicht.
Weißt du denn, wer es war? Vielleicht war es ja auch ein Alltime BBL-Score. Vielleicht war es ja Mike Jekyll.
Möglicherweise. Oder es waren die Nachfahren von
Vielleicht war das
von Friedo Frey.
Vielleicht war das Richard Frey. Der Sohn von Friedo Frey. Also wenn ich eins gerne konservieren möchte für immer, ist es der Gesichtsausdruck von Alex in diesem Moment. Er ist verzweifelt auf der Suche nach der richtigen Telefonnummer.
Ich hab's ja.
Jetzt bin ich, also jetzt,
das, alles
jetzt
raus.
Das wird nicht rausgeschnitten. Also das ist so ein klarer Fakt, der hier geschaffen wurde, über die Recherchefähigkeiten von Alex Dechand. Das, oh, moin, servus, jetzt.
Ja, guten Tag. So, warte kurz, ich schalte dich schnell in unsere illustre Runde rein.
Wenn das jetzt nicht Lukas Feldhaus ist, trete ich vom Amt des Nationalspielers zurück. So, ist er jetzt wirklich da? Also ich weiß, es kann ja auch wieder jemand anders sein. Hallo Lukas.
Moin, servus.
Ja.
Und grüß Gott für den Österreicher.
Und grüß Gott für den Österreicher auch noch, mein Gott.
Ja.
Du bist vorbereitet.
Ja,
also wir haben es hier, nachdem wir gerade eine Fehlschaltung hatten, jetzt mit dem Lukas Feldhaus zu tun, der, nach dem, was Alex mir geschildert hat, alles weiß, was Basketball angeht. Also wirklich alles.
Also das ist natürlich jetzt mal ein krasser Einstieg.
Ja, aber so ist er, der Körner, radikal.
Ja, wir wollen natürlich das direkt auf die Probe stellen. Du bekommst eine Trivia, die Alex rausgesucht hat, die so schwer ist, dass ich wahrscheinlich nach 3 Wörtern dieser Trivia-Frage einfach aussteigen werde.
Okay,
Du hast
da bin ich auch mal gespannt.
Körni, hast du schon bekommen?
Es ist die gleiche Frage. Ja. Okay.
Hat Körni jetzt rausbekommen?
Nein, hat er nicht.
Hat er nicht.
Okay. Zu lange
dann
her.
Ist der Druck ja schon mal ein bisschen geringer.
Naja, das heißt nichts.
Das heißt
nichts. Okay. Wir haben sehr viel über John Patrick gesprochen heute, weil gestern ja viel passiert ist. Ich weiß, du hast auch gewisse Sympathien, kann man sagen, oder du hast dich damit auseinandergesetzt. Deswegen ist es jetzt nicht fachfremd. Wir wissen ja alle, dass John Patrick schon mal einen Titel gewonnen hat mit einem deutschen Team. Das wäre aber zu leicht.
Das war nicht die Trivia.
Eben. Welchen Titel hat er gewonnen? Nur damit du beweisen kannst, dass du es deutlich schneller weißt als Körni.
Die Euro Challenge.
Genau, 2010. Danach haben sie ja Eurocup gespielt.
Mhm.
Ja. Wie weit kam die BG Göttingen, die damals, glaube ich, noch gar nicht so hießen, im Eurocup 2011 und gegen wen sind sie ausgeschieden?
Viertelfinale gegen Treviso.
Bitte, siehst du, ich sag's
dir. Naja, aber...
ja, ich bin mir ganz sicher. Ja. Ich weiß auch, Alessandro Gentile hat Göttingen in dem zweiten Spiel sowas von abgeschossen. Das erste Spiel, das ging unentschieden aus. Also,
genau, 66-66.
Ja, das war.
Und es war Stefan Gentile bei Treviso, Stefan Markovic bei Treviso.
Ja, das weiß ich nicht mehr, aber
Gentile,
also der hat im zweiten Spiel alles abgebrannt, also.
Hast du gehört, wie schnell das gegangen ist? Bevor ihr euch hier gegenseitig so beweihräuchert, dass ihr in Ohnmacht fallt, muss man aber dazu sagen, dass Lukas. Ja, okay. Applaus für Lukas. Dass aber Lukas bei Twitter Veilchenfeuer heißt und demnach vermute ich eine sehr, sehr, sehr enge, emotionale und auch wahrscheinlich historisch lange Bindung an die BG Göttingen hat und alles weiß, was diesen Verein betrifft.
Ja, aber trotzdem, es ist eine sehr spezifische Frage.
Das ist ungefähr so, als würde ich dir eine Frage stellen über den TSV Feldkirchen. Oder wo kommst du nochmal her?
Was ist der TSV Feldkirchen?
Da kommst du doch her, oder nicht? Feldkirch.
Das sind Oberländer, du weißt, die mag ich nicht.
Bregenz. Du kommst aus. Also, aber das ist jetzt eine Trivia gewesen von einem totalen Göttingen-Experten über eine Göttinger Frage.
Ich finde sie, ja.
Also. Aber trotzdem,
war's zu leicht?
Soll ich es noch? Verdient Respekt, Lukas.
Also ich find die Geschwindigkeit verdient Respekt.
Also ihr verdient auch Respekt von mir, denn ich höre diesen Podcast wirklich jeden Dienstag oder sei es Mittwoch und ja.
Wenn du so viel über Basketball weißt und sicherlich auch die Spiele verfolgt hast, dann gib uns doch ganz kurz aus der Fanbeobachter-Experten-Distanz eine Einschätzung zu beiden Serien. Was ist dein Gedanke, wie geht das auf beiden Seiten aus?
Oh, also die erste Serie Bayern gegen Bamberg hat mich einfach erstmal richtig überrascht, denn ich habe eigentlich erwartet, dass Bamberg den Sprung von der ersten Serie ein bisschen mitnimmt. Und das war einfach sowas von enttäuschend einfach. Und ich habe eigentlich gedacht, dass Bamberg die Serie gewinnt. Und ich weiß auch, dass es auch schon ganz unterschiedliche Serien gab, eben auswärts, zu Hause, siehe jetzt Boston Celtics und Cleveland. Aber ich glaube.
Wo beide ihre Heimspiele gewonnen haben, aber nur das nur mal ganz kurz am Rande.
Gut, muss man auch sagen, ja. Ich glaube ehrlich gesagt nach dem ersten Spiel, ja klar, muss Bamberg das zweite Spiel schon gewinnen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt schon Richtung Bayern geschwenkt, muss ich sagen. Und die zweite Serie, ich glaube am Alba. Ich glaube, Albas Offense ist sowas von einfach eingeölt, wie eine eingeölte Maschine. Das ist einfach, das wird Ludwigsburg, glaube ich, nicht stoppen können.
Okay.
Und ja, das glaube ich.
Gut, dann würde ich sagen, zweimal herzlichen Glückwunsch. Einmal zu dieser prägnanten Einschätzung der beiden Serien und natürlich nochmal zu der Beantwortung der Trivia, auch wenn du eine sehr starke Nähe zu dem Verein Göttingen empfindest und wahrscheinlich auch noch den Kader von 1985 weiß.
Das war meine erste Überlegung.
Damals mit Terry Schofield und sowas, da wisst ihr dann wieder nichts mehr, ihr jungen
Spunde. Ne?
Achso, wir müssen in die 80er gehen für die Trivia bei dir. Ich verstehe schon.
Göttingen ist damals Meister geworden.
Ja, das
also,
hört dich.
Das ist ungefähr so, als würde man als Deutscher mindestens fünf Namen von dem WM-Final 1954 wissen. Okay, gut, aber ist wurscht. Lukas, ganz lieben Dank.
Ja, eine Frage hätte ich noch.
Ja, jederzeit.
Was macht Friedo frei?
Oh, ja, okay. Das ist eine sehr berechtigte
Frage. Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Und ich werde sie auch so ehrlich wie möglich beantworten. An dieser Stelle übrigens ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die vielleicht renommierteste Friedo Frey-Forscherin in Deutschland. Liebe Grüße, Ellen. Bleib uns treu, dem Friedo Frey-Team. Denn nur gemeinsam, und darauf will ich hinaus, Lukas, nur gemeinsam werden wir diese beiden Kinder finden. Ich habe schon gesagt, wir haben momentan Playoffs, wir hatten Euroleague-Finale, wir hatten ständig Alarm. Ich werde mich weiter auf die Suche nach den
beiden. Es ist ein Off-Season-Thema.
Blöden Kinder machen. Aber es ist ein klassisches Off-Season-Thema. Ab dem 15. Juni läuft die Fußball-Weltmeisterschaft, die mich überhaupt nicht interessiert. Da werde ich viel Zeit haben und werde weiter nach Friedo Freys Kindern suchen. Das ist versprochen. Ich werde die Recherche nochmal hochtreiben.
Wahnsinn, vielen Dank. Also, das erinnert mich an diese Sat.1-Doku oder so, die es damals gab, aber nur in authentisch. Also wirklich absoluter Hammer.
Was war bei Sat.1 für eine Doku?
Was vermisst oder irgendwie sowas, aber so. Das war irgendwie so gespielt.
Lukas, das ist alles gestellt.
Ja, genau. Das
gefällt mir. Bei uns nicht.
Also das gefällt mir wirklich gut. Also bleibt daran.
Alle, die in diesen, Tiguan, Micha und Launchpad Alex bleiben dran am Thema und ich sag dir, wer bei Sat.1 vermisst wird, der wird zu Recht vermisst.
Das weiß ich aus erster Hand.
Okay, gut. Gute Zeit, Lukas. Ja. Viel Spaß vielen noch Dank. Beim Halbfinale und Finale der Easy Credit BBL und viel Spaß mit deinen Wertungen.
Ciao.
So. So, jetzt haben wir aber fast hier die 90 Minuten gerissen.
Nur. Wahnsinn, ich muss ja noch die Big-Frage stellen, die sich ableitet von der Frage vor. Wahrscheinlich war sie zu leicht, aber ich war trotzdem überrascht, dass sie so schnell
kam. Du hast einen Göttinger Edelfan gefragt.
Nein, er wohnt im Adlern. Er wohnt im Adlern.
Ja, aber er
ist Göttinger-Fan. Dachte ich, ja, so wie es mir erklärt wurde, beides. Aber okay. Wahrscheinlich, vielleicht war es zu leicht, ja.
Jetzt kommt die Frage.
Dafür weiß ich, dass es stimmt. So, jetzt für die Frage, bei der ist es das
Jahresabo zu gewinnen gibt.
Von welcher Zeitschrift?
Von der Zeitschrift Big. Dem Basketballfachmagazin überhaupt in Deutschland. Da kann keine andere Zeitung mithalten. Sie sind
keinen Fall.
Das Beste, was es gibt. Ein Jahresabo. Wer diese Frage, die Alex jetzt richtigerweise stellen wird, die Antwort weiß er. Und wer sie als erster beantworten kann, per E-Mail an abteilungbasketball@gmail.com. Der wird dieses Jahresabo gewinnen. Alex, bitte deine sauber recherchierte Frage.
Welcher Spieler konnte sowohl die eben erwähnte FIBA Euro Challenge als auch den Nachfolgewettbewerb FIBA Europe Cup gewinnen? Welcher Spieler aus der BBL natürlich?
Das stimmt definitiv. Also das nochmal, das ist dann ja einer aus dem Göttinger Kader, die Euro Challenge gewonnen haben. Sonst ist es ja verwirrend, was du jetzt gerade
sagst. Genau, muss ja sein dann.
Ja. Und der hat danach nochmal den Eurocup gewonnen.
Nein, FIBA Europe Cup, also den quasi Nachfolgewettbewerb.
Ah! Ja. Also den
also FIBA Euro Challenge gibt es ja nicht mehr.
Genau. Den FIBA Europe Cup, ja. Nicht den Euroleague
Eurocup. Nein, nicht den von der Euroleague veranstalteten Eurocup.
Jesus, das. Also das wird auch für Verwirrung sorgen, glaube ich.
Also ich mach's nochmal ganz einfach. Ne, das sind zwei FIBA-Wettbewerbe. Also das.
Ich glaube, das ist die zweite Knicke-Knacke-Frage in dieser historischen Kolumne.
Es FIBA Euro Challenge gewonnen und FIBA Europe Cup. Also das FIBA davor macht sehr eindeutig. Nicht Euro Cup. Nicht
es kann aber auch da mehrere Spiele. Also wir suchen aber einen aus dem Göttinger Kader. Es kann ja auch sein, dass jemand, der.
Wir suchen einen aus dem Göttinger Kader. Wir grenzen sein. Ja. Wir suchen einen aus dem Göttinger Kader.
Wenn nicht, dass im Jahr zuvor irgendeiner aus Banvit die Euro-Challenge gewonnen hat und dann drei Jahre später...
Wir grenzen es ein, ja.
Ne? Also ja. Du musst...
Gut, dass ich dich hab.
Sie war wieder falsch gestellt. Es gibt 27 verschiedene Lösungen, ich bin ganz sicher. Ah, herrlich. So, 90 Minuten sind um. Kommt jetzt schon Aloha he, oder?
Ja.
Aloha.
Wir sind zu lange. Wir müssen Hot Take Corner auf nächste Woche verschieben.
Hot Take Corner kommt.
Körners Hot Take Corner. Ich mache dir ein schönes Visual auch dazu.
Ein Visual? Mhm. Nächste Woche machen wir mal eine Sendung ohne englische Wörter.
Das hast du doch schon mal versucht.
Ja, das geht auch, wenn man das will.
Ist das nicht?
Doof. Es ist eine gewisse Herausforderung, aber es geht.
Ja, du machst es ja nie. Du sagst ja nie Sachen wie
Born to Win. Born to Win? Wann habe ich das denn gesagt?
Ach, weiß es nicht.
Du musst Zeit haben. So,
das Herr war's Körner, für heute. Ich sag's, wie es ist.
Ich lehne sie einfach nur ab. Das war der Podcast Abteilung Basketball in der Halbfinalwoche. Auch in der kommenden Woche sind wir noch in der Halbfinalwoche. Gehe ich mal von aus. Vielleicht sind wir schon in der Finalwoche.
Ja.
Kann auch sein.
Beide. Vielleicht sind wir auch schon in der Finalwoche.
Wer weiß.
Willst du die Trivia-Frage nochmal stellen für das Big-Abo?
Das ist mir zu kompliziert.
Ne, es ist so eindeutig. Aus dem Göttinger Kader.
Aus dem Göttinger Kader.
Aus dem Göttinger Kader 2010. Wer hat den Nachfolgewettbewerb nochmal gewonnen?
Ihr merkt es, dass Alex nervös ist.
Nee, ich bin unfassbar nervös.
Dass das wirklich korrekt ist?
Naja, das ist, wenn wir es so eingrenzen,
gibt alles.
Kein Problem.
Widerlegt ihn. Stell dir vor, es sind zwei Spieler.
War eine scheiß Woche für mich persönlich.
Alles klar. Bis dahin, gute Zeit.
Ciao.